Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, grüß Gott, hier spricht Wolfgang Matejka vom Matejka & Partner Asset Management aus Wien.
Ganz herzlich willkommen beim Börsenradio, hier ist Andi Groß. Herr Matejka, ich muss gestehen, derzeit bin ich mit der Hörbuchversion eines Börsenbuch-Bestsellers intensiver beschäftigt als mit diesem täglichen Auf und Ab an der Börse. Und ich bin eigentlich nicht traurig deswegen. Onkel Donald ist ja immer mehr der Kaiser ohne Kleider, dafür mit vielen Bomben. Er lässt sich von diesem sehr cleveren Bibi Netanyahu in den Krieg gegen den Iran mit hineinziehen, ohne Ziel, ohne Exit-Strategie und offenbar jetzt völlig überrascht, dass Iran ebenso brutal zurückschlägt, wie die Mullahs mit der eigenen Bevölkerung umgegangen sind. Und na sowas, Iran blockiert jetzt auch noch die Meerenge von Hormuz. Also sowas bekommt ja auch die Freiwillige Feuerwehr Passau hin, so eine kleine Meerenge zu blockieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Taumelt die Welt in ein Szenario Dritter Weltkrieg oder Rezession oder Energiekrise? Oder wird das Tüffelschwein Matejka zum Minensuchhund und findet dann doch den positiven Dreh?
Genau, das ist die Frage, die alle herumtreibt. Es ist ein Verbündeter in diesem Spiel, der eigentlich auf unserer Seite ist. Und dieser Verbündete ist der Kapitalmarkt an sich. Die Kapitalmärkte reagieren sehr sensibel, sehr bewusst auf die eine oder andere Aktion. Die Transparenz in dem Krieg ist natürlich auch eine Rolle, die das unterstreicht und unterstützt. Dazu kommt noch, dass sich die anderen Staaten nicht so wirklich in dieses Rollenspiel, das sich der Donald Trump wünscht, einbinden lassen und dass die Straße von Hormuz als größter gemeinsamer Schmerz eigentlich diesbezüglich übrig bleibt. Bedeutet, dass sich auch aufgrund der Kapitalmarktsituation ein Donald Trump als plötzlich Kreide besessen de facto präsentieren muss, der auch hier den Staatsmann raushängen lässt, der auch Konflikte wieder lösen kann, um jetzt zu Hause in den Midterms nicht komplett beides, Senat und Kongress, zu verlieren. Das, meine ich, ist mittlerweile auch zu uns als partnerschaftlich erkannt worden. Diese Reaktionen an den Märkten sind, was das betrifft, auch richtig mit dem Trump Always Chicken Out Momentum in Relation zu setzen und zeigt, dass er unter Druck steht. Klar ist aber auch eines, also schwere Fehler, die da begangen wurden, auch in der Planung, in der Execution über Raketen etc. kann man streiten. Aber die Planung, ein Land, das riesig ist wie der Iran, noch dazu mit einer Meerenge de facto gesegnet, die jetzt alle strategischen Optionen beim Iran belässt, so zu behandeln, ist, glaube ich, nicht sehr vernünftig gewesen. Also die Amerikaner und die Israelis haben begonnen, der Iran muss es beenden. Ich glaube, Donald kann nicht sagen, es ist aus. Das werden die Iraner machen müssen. Und diesbezüglich wird eine Art Verhandlung oder ähnliche Art Lösung in dem Zusammenhang notwendig sein. Dass man sich das aus meinem Politverständnis heraus wünscht, dass da irgendeine Palastrevolution diese Arbeit abnimmt und jetzt eine Opposition, die es seit 30 Jahren im Iran nicht gibt, die Rolle übernimmt, das glaube ich nicht. Das glaube ich deswegen nicht, weil es auch unlogisch ist und die Revolutionsgarden viel zu groß und viel zu mächtig und viel zu bewaffnet sind. Also wird es mit den Revolutionsgarden passieren müssen und einem möglicherweise in der Mitte stehenden geistigen Oberhaupt, also den Joker, den finden wir schon, aber ohne Revolutionsgarden wird es nicht gehen.
Das große Korrektiv ist der Kapitalmarkt, möglicherweise auch der Energiemarkt. Aber wenn ich sage, okay, Meerenge von Hormuz, habe mir das mal angeguckt auf der Karte, vorher, hinterher, nachher. 20% des weltweiten Bedarfs an Öl und Gas müssen da durch jetzt. Ja. Warum sagt der Optimist nicht, hey, was machen wir mit den restlichen 80%?
Ja, es ist halt leider Gottes, dass sich die Ölpreise eigentlich an genau diesen letzten Viertel, Drittel auch richtig aufbilden und aufbäumen. Sehr vieles Öl wird de facto konstant konsumiert, auch in den ölproduzierenden Staaten, muss ja nicht Saudi-Arabien allein sein, und dann verarbeitet und weitergeleitet. Also das, was aus dem globalen Konsum kommt, ist nicht die ganzen 90 Millionen Barrel pro Tag, sondern das ist de facto auch schon vorgedealt oder vorproduziert. Bedeutet, dass der Transport über Straße Hormuz oder ähnliche Pipelines Nord-Süd sich eigentlich immer den Gegebenheiten des Transportfähigseins zuwendet. Und genau das macht es ein bisschen schwierig. Es ist zum Beispiel ein Absurdum, aber tatsächlich der Fall, dass das Gas im Permian Basin in Amerika gefallen ist, der Preis deutlich gefallen ist, weil niemand sich de facto zumutet, jetzt dieses Gas in LNG-Terminals zu verpacken und dann weiter zu schippen, sondern dieses Gas eigentlich immer wieder den lokalen Produzenten zugewiesen wurde und die haben jetzt plötzlich gar nicht so wenig. Und der LNG-Preis für Europa allerdings nach oben explodiert, weil Deutschland bei 20% Reserve steht. Also diese Absurdität hat immer mit der Fähigkeit zu transportieren oder der Notwendigkeit, transportiert werden zu müssen, zu tun. Und deswegen ist das leider Gottes ein globales Problem.
Wir suchen ja auch immer gemeinsam nach Investitionsmöglichkeiten. Also wer ja sofort reagiert hat, das waren ja die Mineralölgesellschaften. Also Preis für Sprit, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland um 30% gestiegen, noch bevor die ersten Raketen eingeschlagen waren. Also abgeschossen aber es dauert bis sie dann ankommen. Das ist über einen halben Kontinent. Ist es jetzt ein Fall fürs Kartellamt oder für einen cleveren Investor?
Die sind rule-basiert. Diese Regeln gibt es beim Rauf und beim Runter. Man kann natürlich sagen, wenn der Preis fällt, dann wird der Preis an der Tankstelle zeitverzögert erst wieder rübergekommen. Das ist eine staatlich regulierte Preisgestaltung, die hier greift. Die machen das jetzt natürlich gerne, weil sie Reserven ihnen einen Bewertungsspielraum plötzlich eröffnen. Die Reserven, die sie haben, die Ölgesellschaften, die werden plötzlich viel, viel mehr wert als davor. Das ist vielleicht ein bilanzieller Faktor, aber für die Tankstellenverhältnisse ist das ein Kartellverhalten, das, glaube ich, durch die allen lokalen Gesetze auch toleriert ist. Auch in Amerika ist der Ölpreis pro Gallone auf $4 gestiegen. Das haben die Amerikaner sicher, oder zumindest der Donald Trump, sicher nicht gern gehabt, weil dort ist man mindestens genauso sensibel wie in Deutschland, auch bei tieferen Preisen, wenn Energiepreisanstiege an der Tankstelle sichtbar werden. Das ist ganz ein komplexer Issue. Wird übrigens noch stärker spürbar beim Strompreis mit der sogenannten Merit Order, die ja de facto den Gaspreis mit in die Strompreiserzeugung, selbst wenn man gar kein Gas verfeuert, mit einbindet und den einen oder anderen gerade jetzt glücklich macht, weil die Strompreise sich erhöhen lassen, ohne dass seine Kosten steigen.
Ja, Merit Order, das war so ein Thema. Also ich glaube, die teuerste Methode der Stromherstellung bestimmt den Gesamtpreis für den Strom,
hatten wir damals dann gelernt.
Sogar ich habe jetzt ein Balkonkraftwerk montiert, also mit ein bisschen handwerklichem Geschick und bei den fast schon abartig günstigen Preisen für die Solarpaneele und die Wechselrichter eine zwingende Logik und ich frage mich, warum ich es nicht eher gemacht habe. Aber der kleine Groß ist natürlich jetzt die Blaupause für das große Ganze. Also investiere jetzt endlich in die Energiewende.
Ja, ganz genau. Ich glaube, dass Deutschland hier als Vorreiter der alternativen Energien in Wirklichkeit auch die Grenzen erkannt hat, weil da brauchst du halt das Netz und die Netze sind diesbezüglich auch die Schwachstelle, diesbezüglich auch in Deutschland. Dazu braucht man die Grundlast, damit über die Nacht kommt. Die Batterieforschung hat noch nicht so diesen Speed erreicht, dass man sagt, okay, du schaffst eine Batterie, die gerade 20% auf 3 Monate verliert. Das wäre natürlich der feuchte Traum von uns allen, weil dann kann alternative Energie wirklich in Richtung einer Elektrifizierung der ganzen ökonomischen Wirtschaftskreisläufe endlich wirken dürfen. Das ist noch nicht der Fall. Also der kurze Abzweiger der EU derzeit in Richtung der kleinen Nuklearkraftwerke zu gehen, mag vielleicht eine Art Ersatzdenken sein, das bereits vor dieser Ölkrise jetzt oder dem Iran-Konflikt Raum gegriffen hat. Aber es trägt zumindest eine Erkenntnis in sich, dass das Abschalten der Kernkraftwerke in Deutschland ohne Not eigentlich ein Blödsinn gewesen ist und dass man das eigentlich mit mehr Augensicht und mehr Perspektive angehen muss. Erkenntnis ist ein politischer Faktor geworden. Das ist ja wenigstens was Positives, auch wenn es viel Geld kostet.
Ich glaube, Ersatzbefriedigung war das Wort, was Sie gesucht hatten, also auch als Gegenpol zu dem feuchten Traum.
Ja, genau. Aber es geht einem bei den aktuellen Märkten ein bisschen ab, aus dem Vokabular verschwindet sowas.
Aber über das Thema Schuldenbremsen zu sprechen, ist ja momentan ebenso en vogue wie über Nachhaltigkeit zu sprechen. Also,
das kann man es gar nicht mehr leisten. Ins Herz der Märkte, nämlich die Kapitalmärkte sind immer über die Aktienmärkte visualisiert. Aber dort, wo es wirklich einmal wehtut, das sind die Rentenmärkte. Und wenn man sich die Schuldensituation der Amerikaner ansieht, die bereits bei 39 Billionen US-Dollar angekommen sind, die waren am Jahresbeginn bei 37, dann muss man schon sagen, das ist jetzt etwas, was sich nicht so vom Tisch wegdenken lässt. Das musst du machen. Dazu kommt noch de facto ein Inflationspush, der sich je länger der Iran-Konflikt dauert, umso mehr und mehr in die Volkswirtschaften einarbeitet. Das sind Dinge, die jetzt die Notenbanken nicht außer Acht lassen dürfen, selbst die Fed diesbezüglich auch schon begonnen zu radieren. Das sind Sachen, die auch den Rentenmarkt auch in der Zukunftsperspektive angreifen lassen. Interessant gestern, man hat sofort de facto bei einem gestrigen Announcement, dass wir verhandeln und eine Woche lang jetzt nicht schießen, bis wir die nächsten Raketen geliefert bekommen. I don't know. Aber haben sofort die kurzfristigen Zinsen nachgelassen, um diesen Zinsdruckfaktor wegzudenken. Was der Effekt aber trotzdem war ein Steepening der Zinskurve. Das heißt, die langen Zinsen sind oben geblieben, wenn nicht sogar noch gestiegen, weil man eben genau dieses Bewusstsein dafür wieder sichtbar gespürt hat, dass dort eigentlich zu einer Refinanzierung kommen muss, die sich nicht aufhalten lässt. Und eines kommt noch dazu. Amerika, die reden natürlich nicht sehr gern darüber, aber nahezu ein Drittel der amerikanischen Schulden muss heuer refinanziert werden. Also mehr als 10 Billionen US-Dollar laufen heuer aus in USA. Und das wird nicht die Fed allein stemmen können. Also sorry, das muss irgendwie an den Markt gehen. Jetzt kannst du das kurz- bis mittelfristig platzieren, aber niemand wird das gerne nehmen, weil er halt sagt, okay, ich brauche ja in Wirklichkeit eine langfristige Refinanzierung für alles Mögliche, wenn ihr kauft für Bau oder ähnlich. Also müssen die langen Zinsen auch nach oben gehen. Oder die langen Renditen.
Oder doch wieder Mar-a-Lago-Akkord, ne?
Ja.
Ist doch. Ja auch still geworden an dieser Front. Also wir kommen so langsam zum Ende, versuchen das zusammenzufassen. Also dieser eingangs besprochene Krieg ist ja auch ein Tummelplatz für künstliche Intelligenz.
Ja.
Mit einer überaus krassen Erkenntnis, wie ich finde. Also ein Schuss mit einer Patriot-Rakete kostet etwa 4 Millionen Dollar. Ich habe jetzt ein bisschen aufgerundet. So eine Shahed-Drohne seitens Iran ist, glaube ich, für 10.000 Dollar Max. Zu haben. Ja. Und deswegen fliegen die ja auch in, keine Ahnung, ist, ja, 10er, 50er, 100er Schwärmen, wie auch immer. Also der kleine, clevere David hat ja vor vielen, vielen tausend Jahren, kann man in der Bibel nachlesen, den übermächtigen Goliath außer Gefecht gesetzt mit einer Steinschleuder. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, besonders bibelfest sind beide nicht. Weder der Jude Benjamin Netanyahu noch der von Gott gesalbte Beschützer Trump.
Ja, also ich glaube, da ist diesbezüglich die Selbstüberschätzung in Wirklichkeit Teil des Magazins. Sie haben nämlich festgestellt, dass ihnen schon langsam auch die Patriots ausgehen. Das war vielleicht nicht unbedingt Rocket Science, das in Wirklichkeit rückwärts zu erkennen. Das hätte man sich vorher schon überlegen können. Dass man die ukrainischen Drohneningenieure erst dann geholt hat, obwohl sie 2 Jahre vorher schon gesagt hat, wie man das richtig macht. Und zwar angesichts des Gaza-Konflikts, den Israelis gesagt haben, also es ist auch nicht unbedingt von einer tiefen Menschenverständnis oder Selbsterkenntnis geprägt. Ich glaube, dass diesbezüglich halt die Zerstörungskraft dieser Raketen natürlich nach wie vor so stark wirkt, dass man eigentlich diese Hollywood-like Bombardments wirklich noch immer als Erfolg verbuchen kann. Das, was ihnen wehtut und den Iran in Wirklichkeit als nach wie vor stärkste Kraft in diesem Zustand belässt, nämlich die Kraft zu sein, die sagt, jetzt ist vorbei, jetzt höre ich auf, ist der Iran, ist genau diese Kleinteiligkeit der Zerstörungsfähigkeit. Du kannst in Wirklichkeit vom Iran her mit relativ breit aufgestellten Raketensystemen de facto überall deinen Alliierten oder wem auch immer wehtun. Und das so, dass das dich, wenn du schon ins Mittelalter zurückgebombt wirst, du zumindest etliche andere mitnimmst, indem du die Raffinerien zum Beispiel zerstörst. Und das ist etwas, was natürlich den Rest der Welt nicht ganz lustig stimmt und auch die Perspektiven an der Börse dominiert. Ganz klar, die Börsen selbst versuchen jetzt den Schritt des Unmöglichen, nämlich genau die Wahrscheinlichkeit solchen Verhaltens in ihre Bewertungen oder in ihre Investment- oder Divestment-Perspektiven einzubauen. Und das ist nahezu unmöglich. Das heißt, du suchst dir derzeit die Vorteile, die sich aus diesem Szenario heraus argumentieren lassen. Also besides that, dass du die Energiewende siehst, dass du sagst, okay, eine generelle politische Erkenntnis wird um sich greifen, dass man sowas halt nicht mehr so leicht zulässt. Ein politisches Erkenntnis, dass in Amerika der ein oder andere sich von Donald und seinen Administratoren zurückzieht, dass dieses Wahlergebnis in den Midterms eigentlich ein bisschen Katastrophe werden wird und dass man sich noch mehr in Richtung dieses Naherlebnisses oder Nahverständnisses in der Ökonomie und der Wirtschaft zurückziehen wird. Also ich denke mal, viele Sektoren haben jetzt viel nachzudenken und zwar alle jene, die in Richtung global aufgestellt sind, wenn man so pauschal sagen kann, weil das bedeutet Energiekosten durch Transportnotwendigkeiten, das bedeutet Investitionssicherheiten, auch nicht im eigenen, sondern über in einem anderen Land. Und das bedeutet auch belastbare Konsumströme, die dann in einem anderen Land unter Umständen gewährleistet sein müssen. Und das sind alles Dinge, die derzeit in Wirklichkeit in der Luft hängen.
Denken Sie noch nach oder handeln Sie schon?
Natürlich handle ich, ja. Also gutes Glück gehabt, mich im Vorfeld nicht abzusichern, das gelingt auch fast nie und Hedging ist meistens ein Verlustgeschäft. Aber ich habe zumindest den Sektor der Energiewerte doch relativ hoch und gut gewichtet über Optionen. weil ich nicht über das Timing sicher war. Ich konnte logischerweise nicht den Krieg erahnen. Ich habe das eher mit KI und deren Energieverbrauch verbunden gehabt und war zumindest etwas, Anführungszeichen, happy, hier auch die zweite Schiene belastbar zu haben. Man muss aufpassen, dass eben auch dieses ganze Finanzuniversum sich jetzt nicht, wir haben ja jetzt gar nicht über Private Credit gesprochen, aber sich nicht in eine Art Glaubwürdigkeitsverlust oder Glaubwürdigkeitsgefährdung hinbewegt, dass jetzt die Refinanzierung von Industrien etc. über alternative Investitionsströme bedeutet. Und ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende unserer Fantasie angelangt, weil die Transparenz dort nicht so hoch ist. Private Credit ist auch deshalb eine Asset-Klasse gewesen, weil das Reporting über Private Credit nicht so tiefgehend gefordert ist als andere Kreditfinanzierungen. Und dann kommt noch dazu, ist Software wirklich kaputt und tot und so über KI. Das Thema hören wir ja in Wirklichkeit seit 3-4 Wochen nicht mehr so dominant wie davor. Es bleibt allerdings dominant im Hintergrund. Also viel zu tun, viel Perspektive, wenig zu schlafen und viel Aufmerksamkeit. Das brauchen wir. Es geht nicht anders.
Wolfgang Matejka von Matejka und Partner Asset Management. Danke Ihnen.
Danke, Herr Ross.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.